Darf ich noch beten mit uns? Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir heute Abend auch noch einmal ein wenig dein Wort aufschlagen dürfen und über Vorbilder nachdenken können. Herr, bitte gib uns geistige und geistliche Kraft, mitzudenken, uns auch in dein Licht zu stellen. Und vor allem beten wir, Herr, dass dein Geist uns erleuchten kann, uns auch die dunklen Stellen in unserem Leben, in unserem Denken zeigen kann. Segne bitte unser Zusammensein. Amen. Ja, man hat mich gebeten, also einen Vortrag zu halten, oder das war dann auch mein Vorschlag, über das Vorbild oder die Wichtigkeit des Vorbildes, einmal für die Kindererziehung, aber auch ganz allgemein für alle unter uns, die irgendwie mit Menschen zu tun haben. Und zwar die Vorbilder, die wir in der Bibel finden, und die Vorbilder, die wir in der Kirchengeschichte finden, und dann vielleicht noch ein paar Anwendungen auf die Gegenwart. Als ich über dieses Thema nachdachte, habe ich einen Schreck gekriegt und habe gedacht, allein über das Wort Vorbild könnte man schon einen Vortrag halten. Dann die Vorbilder in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, dann der Kirchengeschichte. Ich könnte ein ganzes Seminar rausmachen, und ich muss jetzt also hier ganz oberflächlich in einer Stunde, hoffe ich, dass ich Wort halte, diese Themen etwas anreißen. Aber ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen gebe, über dieses wunderschöne und wichtige Thema nachzudenken und da weiterzuarbeiten. Zunächst einmal zu dem Begriff Vorbild. Ich würde gerne drei Bibelstellen lesen, wo wir unter anderem dieses Wort finden. Und das finden wir an vielen anderen Stellen der Bibel auch. Und ich möchte dazu also zuerst mal etwas sagen, bevor ich dann über Vorbilder in der Bibel und dann drittens über Vorbilder in der Kirchengeschichte etwas sage. Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, Schwestern sind inklusiv hier, und seht hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, jetzt auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Eine zweite Stelle in 1. Timotheus 4. Da gebietet der Paulus dem jungen Timotheus, seinem Mitarbeiter, Vers 12, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Reinheit. Dann noch eine dritte Stelle aus dem 1. Petrusbrief. Da spricht Petrus zu den Ältesten. Kapitel 5, 1. Petrus 5. Ich lese ab Vers 2, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Also hier ist auch von Hirten die Rede, auch Hirten der Herzen, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und hier steht im Griechischen ein sehr schönes Wort, viele von euch kennen das, Typos. Das wird also übersetzt in der Bibel manchmal mit Vorbild, manchmal aber auch mit Muster. Man könnte es auch übersetzen mit Ausdruck oder mit Schlag oder mit Form. Nun, glaube ich, können die meisten oder die Herren unter uns da auch etwas mit anfangen, denn wir haben ja auch im technischen Bereich oft mit einem Typ zu tun. Oder, wenn er ein bisschen älter ist, noch Schreibmaschine geschrieben hat, da hatte man früher, als die Computer noch nicht innen waren, eine Schreibmaschine, und dann schlugen die Typen eben auf das Blatt Papier und gaben eine Prägung ab. Vielleicht erinnert ihr euch. Man nannte also diese Buchstaben, die geprägt waren, Typen, die nun auch das Blatt Papier prägen. Und das ist ein ganz schönes Bild, was hier also gebraucht wird. Das sind also mit Mühe und mit Geschick gefertigte Teile, die eine oder ihre Form und ihre Prägung an andere weitergeben. Und hier sagt die Bibel, sei ein Vorbild, ein Typ für die Gläubigen. Aber auch im sozialen Bereich kennen wir den Typ, oder wir sagen, das ist mein Typ. Wir denken an Olli Kahn, wir brauchen Typen. Hat dann auch noch andere Bilder gebraucht, die ich hier nicht wiederholen möchte. Was meint er damit? Also keine Weicheier, sondern Typen, die andere prägen, herausfordern, mitnehmen, anspornen, die also wirklich eine Herausforderung für ihre Umgebung sind. Einmal im Sport, man ruft nach Typen in der Gesellschaft, auch in der Politik natürlich, Leute, die wirklich andere prägen. Also prägende, beeindruckende Persönlichkeiten, das sind Typen, die andere wiederum formen und verändern. Sei ein Typus, sei ein Vorbild. Das bedeutet auch, dass jeder von uns, ob er das weiß oder nicht, geprägt ist. Also ihr seid Typen, wir sind geprägt, wir geben unsere Form, unsere Prägung weiter an andere, meist natürlich unbewusst, manchmal wird uns das bewusst, gerade auch wenn wir manche Probleme mit unseren Kindern haben und merken, woher ihre Form oder ihr Typ stammt. Wir geben diese Prägung weiter, aber es kann auch sein, und das wird sicherlich bei manchen auch von uns der Fall sein, dass man sich ganz bewusst einer Prägung aussetzt. Manche Eltern, die viel Geld haben, schicken ihre Kinder auf Eliteschulen, damit sie dort geprägt werden. Und die sind dann mehr oder weniger gerne oder ungerne dabei, um sich dann schleifen zu lassen. Oder man hatte früher Töchterschulen. Manche Eltern haben ihre Töchter nach Eitlingen geschickt, weil da auch, auch eine Umgebung war, wo junge Mädchen, junge Frauen geprägt wurden, geschult wurden fürs Leben. Früher nannte man das also Töchterschule, heute weiß ich nicht, wie man diese Schulen nennt. Oder Jüngerschaftsbeziehungen ist im Grunde nichts anderes. Hier einer ist unter uns, der, also ihn fragt, was machst du eigentlich dabei bei Wort des Lebens? Ja, ich bin Mentor, sagt er, glaube ich, oder Coach. Und ich kümmere mich um eine Gruppe von jungen Männern, ja, mit keiner anderen Absicht, als sie zu prägen, sie zu begleiten. Und er kann natürlich nur das weitergeben, was er ist und was er hat, seine Form anderen auch irgendwie aufzudrücken. An der Stelle würde ich sagen, immer dann, wenn wir Biografien lesen, setzen wir uns ja auch einer Prägung aus. Und deswegen mache ich, wo ich nur bin und kann, auch Reklame und versuche, Leute anzumachen, Biografien zu lesen, weil ich glaube, dass das für unser ganzes Leben, für unseren Charakter, für unsere Prägung entscheidend ist. Wir haben leider nicht allzu viele gute Typen in unserer Umgebung, in unseren Gemeinden. Und da kann man zurückgreifen dann auf diese Typen vergangener Jahrhunderte und sich von denen prägen lassen. Und ich finde, das ist eine ganz wunderbare, gute und wichtige Möglichkeit. Und als Eltern haben wir auch die Möglichkeit, unseren Kindern schon in jungen Jahren, sobald sie lesen können, auch mit Typen bekannt zu machen. Wir haben zum Beispiel CLV eine Reihe herausgegeben von Dave und Nita Jackson, Abenteurer Gottes, wo von Luther an oder Wycliffe schon bis hin zu Jim Elliot in allen Jahrhunderten Männer und Frauen vorgestellt werden in einer Rahmenerzählung, sodass Kinder auch schon vertraut werden mit Typen. Und ihr Interesse geweckt wird für Mission, für die Bibel, für Arbeit für den Herrn oder was auch immer. Und das ist eine gute Möglichkeit, auch unsere Kinder schon ein Stückchen zu begeistern oder sie anzuleiten, sie zu reizen, sie zu prägen, gerade sich mit diesen Leuten zu beschäftigen. Dann gibt es eine ganze Menge anderer Biografien für uns, die wir älter sind. Und wahrscheinlich werden manche hier sein, die auch von dem Segen reden können. Ich frage gerne, wenn ich Leute kenne, neu kennenlernen, hör mal, welches Buch hat dich geprägt? Naja, manche sind lesefaul und stottern ein bisschen rum. Aber es gibt viele junge Leute, ich könnte jetzt ein paar Bücher aufzählen, die durch ganz bestimmte Bücher in ihrem Leben entscheidend geprägt wurden. Und das ist eine wunderbare Sache, dass wir auch in dieser Zeit, wo wir wenig Vorbilder vielleicht um uns herum haben, dass wir doch auf solche Vorbilder zurückgreifen können, uns prägen können von solche Männer und Frauen, die vor uns gelebt haben. Sei ein Typ. Ja, in der Bundesliga, da hat man sogenannte Talenteschmiede. Auf VfB Stuttgart sagt man, die haben also eine ganz bewusste Arbeit an jungen Männern, die herangebildet werden, nicht nur auf sportlichem Gebiet, sondern die legen auch Wert darauf, dass sie Charakter haben. Also einer von Ihnen spielt wahrscheinlich heute Abend gegen Liechtenstein oder was, vom VfB Stuttgart. Und die haben also die Wichtigkeit erkannt, wie nötig es ist, dass man Jungen schon in jungen Jahren wirklich prägt und schult, vorbereitet, natürlich für eine ganz bestimmte Aufgabe. Oder Hoffenheim, von denen sagt man das auch, dass sie eine ganz gute Jugendarbeit machen, eine Talentschmiede haben. Wie schön wäre das, wenn das auch unter uns Christen so wäre und wenn auch unsere Familien solche Talenteschmiede wären, wo Typen wirklich vorbereitet werden für ganz bestimmte Aufgaben, natürlich vor allem für den Herrn und für seine Sache da zu sein. Nebenbei bemerkt, für die, die noch Schreibmaschine geschrieben haben, da wird ihr wissen, dass die sehr schnell verdrecken, wenn man die viel gebraucht oder wenn man in verstaubten Räumen ist, dann kommt so Fussel rein. Und das merkt man dann beim Abdruck, das A und E und G und B, ich habe das so gut in Erinnerung, die verschwammen dann so langsam. Was machte man dann? Dann gab es Typenreiniger. Das war so ein kaugummiartiges Zeug. Das presst man auf die Typen drauf und die zogen dann so den Dreck und den Schmutz dann aus den Typen. Und wenn das nicht klappte, gab es auch eine Flüssigkeit, Typenreiniger. Und wenn das nicht klappte, habe ich dann oft noch eine Bürste genommen, irgendwie so eine kleine, nicht gerade eine Stahlbürste, aber so. Und habe die dann geschrubbt, damit wieder die Typen eine gute Prägung weitergeben. Und ich habe so gedacht, eigentlich ist ja solch eine Konferenz hier auch so eine Typenreinigung, oder? Heute Nachmittag sah ich da unsere lieben Freunde aus Bielefeld, junge Eltern stehen und ich fragte so, was macht die Kindererziehung? Ihr seid ja aus dem Größten raus. Nee, sagte der eine, ich habe noch 5 Jahre alte Tochter und so. Ja, ich sag, und, ist doch gute Vorträge. Ja, sagt er, wir müssen Buße tun und schön. Also das ist doch eine Typenreinigung offensichtlich gewesen. Und so sollten wir auch im Miteinander solche sein, die einen und anderen wirklich schärfen, neu ausrichten, damit wir einen guten Abdruck weitergeben können, anderen. Und so bin ich auch sehr dankbar, dass wir auch diese Vorträge hören können. Und ich habe mir auch manches ganz neu sagen lassen müssen in diesen Tagen. Ja, also ich fasse zusammen, Typos. Jeder von uns ist ein Typ, ob er will oder nicht. Wir sind geprägt und prägen andere. Und das zeigt, welche eine große Verantwortung wir haben. Einmal als Eltern natürlich, aber als jeder, der irgendwie auch bemüht ist, an anderen zu arbeiten in der Gemeinde. Eine wunderbare, große, verantwortungsvolle Aufgabe. Nun braucht die Bibel aber auch noch andere Bezeichnungen. Eine haben wir schon gelesen in Epheser 5, Vers 1. Ne, die haben wir nicht gelesen. Wo haben wir die gelesen? Da schreibt er von Nachahmer. Das Wort wollte ich dann auch ein bisschen untersuchen. Auf jeden Fall die beiden Bibelstellen, Epheser 5, Vers 1, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und ich meine, dieses Wort Nachahmen zeigt uns vielleicht, wie wir Typen werden können. Eine zweite Bibelstelle von vielen anderen, 1. Korinther 11, Vers 1, sagt Paulus, seid meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Sucht man der Konkordanz nach, also nach Vorbild oder Vorbilder, Typen, oder auch nach dem Begriff Nachahmer. Im Unterschied zu Nachfolger sind zwei verschiedene Dinge. Lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken, ein Bibelstudium zu machen. Ganz kurz, hier steht im Griechischen ein Wort, das hat etwas mit Mimetes zu tun, wovon die Begriffe und Worte abgeleitet sind, Mimen oder Pantomime oder Imitator. Und da ahnen wir schon, was hier ausgedrückt werden soll. Was ist ein Imitator? Das ist nicht unbedingt ein Affe oder ein Schauspieler, sondern das ist einer, der so beeindruckt ist von einer Persönlichkeit, ein Bewunderer, man könnte fast sagen, in Anlehnung an den Vortrag gestern Abend, ein Anbeter, der so beeindruckt ist, so dass er einen anderen imitiert, nachmacht, aber nicht, weil er Schauspieler ist. Wer von euch die Stunde des Siegers gesehen hat und die Geschichte von dem Schauspieler kennt, der den Eric Little gespielt hat, das war ja ein stockungläubiger Mann. Der muss jetzt also einen Missionar spielen. Und dann hat er dann zum Protokoll gegeben, welche Mühe ihm das bereitet hat, einmal die Art und Weise zu laufen von Eric Little nachzumimen, nachzumachen, aber wie schwer es ihm gefallen ist, auch eben sein Christsein nachzuspielen, sodass es glaubwürdig im Film rüberkommt. Also das ist gar keine einfache Sache, aber das ist ja nicht gemeint, dass wir nur schauspielen, sondern es geht darum, dass wir wirklich beeindruckt sind, haben wir wieder dieses Vorbild, den Typus, dass wir Bewunderer sind, so erfüllt sind von einer Person, um ihn oder sie ganz bewusst oder auch vielleicht unbewusst nachzuahmen, zu imitieren. Den Charakter, das Auftreten, die Ausstrahlung. Das ist eine Reihe Jahre her, da kam ich von Bielefeld zurück, hatte Radio an im Auto und da kam ich per Zufall auf eine Live-Übertragung von einer Wettbewerb von Elvis-Imitatoren in Oberhausen. War so ein Festival, da kamen aus aller Welt die Elvis Presley-Fans. Nicht nur die, sondern solche, die also ihn imitieren. Und das war ein Wettbewerb international und die traten dann einer am anderen auf und versuchten dann, die Lieder von Elvis dann möglichst, gut, ich konnte es nicht sehen, ich konnte es mir nur vorstellen, zu mimen, nachzuahmen. Na gut, für einen, der Elvis nicht so gut kennt, würde kaum noch Unterschiede zwischen dem Original und der Kopie erkennen können. Ich weiß auch nicht, wie sie sich benommen haben, ob die da den Hüftschwung dann auch vorgeführt haben oder eine Tolle da im Haar hatten oder einen schmachtenden Blick drauf hatten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man sich das so anhörte, konnte man sich das so vorstellen. Also Leute sind begeistert von Elvis Presley, für mich unfassbar. und ja, sie möchten ihn imitieren. Nicht, um das große Geld zu machen, sondern weil sie einfach Fans sind, begeistert sind von dieser Persönlichkeit. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 1, wir sollen Nachahmer Gottes sein als vielgeliebte Kinder. Und das finde ich unheimlich schön. Kinder, die die Liebe der Eltern erfahren, das werden wir sicherlich aus eigener Erfahrung auch ein bisschen kennen, ahmen sie nach und möchten so sein wie sie, gerade in jungen Jahren. Und Eltern sind die ersten wichtigen Vorbilder im Leben eines Kindes. Und wie schön und wie gut, wenn wir sie prägen, bevor andere Idole um ihre Herzen und Liebe werben. Also ich denke mit Dankbarkeit an den Vortrag gestern Abend, wir sind alle Anbeter, entweder beten wir Gott an oder wir beten den Götzen an. Und wie schön ist das, wenn wir als Eltern wirklich den Wunsch haben, dass die Kinder an uns sehen, dass wir ergriffen sind von unserem Herrn und wir sie auch hier wirklich herausfordern und anleiten, ihnen das lieb machen, diesem Herrn, vor diesem Herrn die Knie zu beugen, ihn zu lieben. Ich wünsche mir das sehr, dass der Herr mir und meiner Frau das schenkt, dass wir unseren Kindern das so vorleben oder vorgelebt haben, dass sie auch den Wunsch haben, ja, diesen Herrn zu lieben, ihm zu leben. Ich war etwa 16 Jahre alt, als ich zum Glauben kam. Ich bin in einem sehr strengen Elternhaus aufgewachsen, habe aber ähnlich wie unser Bruder Ted Tripp, war ich ein Rebell, allerdings mit den Fäusten in der Tasche. Ich habe das nicht so gezeigt, ich habe ein Doppelleben geführt. Das lag daran, weil ich in diesen langweiligen Versammlungen keine Typen kennengelernt hatte, die mich in irgendeiner Weise lockten, Christ zu sein. Das waren so Langweiler, solche Schlaftabletten. So wollte ich niemals sein. Und ich konnte nie begreifen, wenn wir jeden Sonntag zum Abendmahl versammelt waren, was da Schönes dran ist, diese Lieder zu singen und diese langen Gebete zu sprechen. Oder wenn bei uns zu Hause dann die Brüder zusammensaßen, damals, darf ich gar nicht laut sagen, mit einer Zigarre im Mund und einem Pinnchen Cognac in der Hand. Das Zimmer war blau, aber Bibel aufgeschlagen, mit Tränen in den Augen, nicht vor Rauch, sondern ergriffen von dem Herrn. Ich habe mich gefragt, was können die an diesem Buch Interessantes finden? Aber ich merkte, die waren ergriffen von einer Sache, ich konnte es nicht nachvollziehen. Nun lag es eben daran, dass ihr Leben, ihr praktisches Leben, mich nicht so herausgefordert hat. Und dann kam ich durch einen Zufall, und das ist wunderbar, wie Gott das manchmal führt. Ich kam dann mit 13 Jahren in der Lehre, damals war das üblich, im 8. Schuljahr entlassen zu werden, mehr habe ich nicht geschafft. ich sollte Drogist werden und fuhr dann in die Lehre nach Wuppertal von Schwelm aus, war bei einem ganz strengen Lehrherrn, streng katholisch, habe ich auch meinen Schlag gekriegt, meine Prägung gekriegt von dem. Und weil es bei uns in Schwelm dann auch oft regnete, ich musste mit der Straßenbahn fahren, stellte ich mich unter in einer Buchhandlung, eine weltliche Buchhandlung. Die hatten keine christlichen Bücher, nur ein einziges christliches Buch. Warum die das im Schaufenster hatten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, immer wenn es regnete, stellte ich mich unter und dann sah mich ein Buch an. Ein Glatzkopf mit großen Augen. Da stand oben drüber der Autor Wilhelm Busch und darunter stand Johannes Busch, ein Botschafter Jesu Christi. Ja, ja, Wilhelm Busch kann ich aus anderen Beziehungen her, aus früheren Zeiten, konnte ich nichts mit anfangen. Johannes Busch, Botschafter Jesu Christi. Naja, aber dieser Mann guckte mich so ernst an, tagelang, wochenlang. Irgendwie hatten wir morgens auch so eine Begegnung da, nicht mit diesen Plätzchen, sondern mit diesem Gesicht. Und als meine Mutter mich fragte, hör mal, du hast bald Geburtstag, wünsche dir irgendwas, da habe ich dann spontan gesagt, also Mutter, ich habe diesen Kerl jetzt so lange da gesehen im Schaufenster. Irgendwie interessiert mich doch, was dahinter steckt. Meine Mutter, die hat sich natürlich sehr gefreut und auch beeilt, das Buch zu kaufen, mir zu schenken. Und dann habe ich, vielleicht kommt da auch meine Vorliebe für Biografien her, zum ersten Mal per Buch ein Leben kennengelernt, das mich so angerührt hat, so beschämt hat und mir meine ganze Armut und mein mieses Leben vor Augen geführt hat. Das kann ich euch gar nicht beschreiben. Und so wurde dann der Autor Wilhelm Busch dann auch mein geistlicher Vater. Das hat dann eine Zeit lang gedauert. Ich habe mir leider mit geklautem Geld alle Bücher gekauft von Wilhelm Busch, von Johannes Busch, die es damals gab. Und habe dann schrittweise meine Bekehrung erlebt, aber herausgefordert durch eine Person, die hier beschrieben wurde. Und ich möchte euch einige Zeilen davon vorlesen, die mich auch heute noch ein Stückchen ergreifen. Und zwar beschreibt der Wilhelm Busch in der Biografie über Johannes Busch, der war gerade gestorben, ist recht jung gestorben. Johannes Busch war ja im ZVM, im Westbund Leiter, ein ganz begabter Seelsorger und Evangelist. Und der Wilhelm Busch, der ältere Bruder, hatte dann die Lebensgeschichte geschrieben. Und dieser Wilhelm Busch schreibt jetzt hier aus den Erinnerungen aus dem Elternhaus, als der Vater, und das war auch ein bekannter Pfarrer und Evangelist, auch Dr. Wilhelm Busch, als der heimging, auch in relativ jungen Jahren. Damals war der Wilhelm 24 Jahre alt, Johannes Busch waren 16 Jahre alt. Und der Wilhelm Busch schreibt, zitiert hier in dieser Biografie aus den Aufzeichnungen von seinem jüngeren Bruder Johannes Busch. Und ich lese mal vor. So kam der 31. Oktober, ich spürte, dass es nebenan sehr ernst stand. Da hörte ich auf einmal, wie Mama schier überirdisch rief, hier hat der Tod keine Macht, hier hat Jesus gesiegt. Dann war es ganz still. Mir wollte das schier das Herz springen vor Angst und Aufregung. Dann ging Schwester Lydia durch mein Zimmer, sie sagte kein Wort, aber weinte bitterlich. Nun wusste ich, dass Papa nicht mehr lebte. Seine sterbliche Hülle wurde unten im Salon aufbewahrt. Es dauerte nicht lange, bis ein unübersehbarer Strom durchs Haus pilgerte, um den lieben Tod noch einmal zu grüßen. In meinem Zimmer, in dem ich krank lag, war es umso stiller. Es hatte wirklich keine Zeit für mich. Da kam abends spät Wilhelm, der Bruder, und sagte, komm, wir zwei wollen von Papa Abschied nehmen. Ich hängte mir einen Mantel um und ging mit Wilhelm hinunter. Dort unten war alles ganz still. Der Menschenstrom hatte für die Nacht aufgehört. Und da lag er, umgeben von einem Meer herrlicher Blumen. Unser Vater, wie wir ihn im Leben gekannt und so unendlich lieb gehabt haben. Es war, als ob er schliefe. Sein Bild hatte gar nichts von dem Schrecken des Todes. Wir beide standen sehr lange still an seinem Sarg. Und dann gaben wir uns am Sarg die Hand zum stillen Bündnis. Wir wollen das Erbe des Vaters aufnehmen. Wir wollen den Heiland lieb haben. Eigentlich eine ganz schlichte Szene. Aber ich habe oft und auch heute noch dran gedacht, was werden meine Kinder sagen, wenn sie an meinem Sarg stehen? Hat mein Leben sie herausgefordert, auch zu diesem Wunsch, wir wollen den Heiland lieb haben, wir wollen dem Herrn Jesus folgen, wir wollen unser Leben ihm weihen. Hier waren zwei junge Männer, 16 und 24 Jahre alt, ja, die ja da ihre Entscheidung getroffen haben, ihr Leben für den Herrn zu leben. Und ich denke, viele von uns, die hier sind, sind auch indirekt in den Segenstrom dieser Familie gekommen. Durch die Bücher von Wilhelm Busch, ihr Schicksal und so weiter und so weiter. Welch ein Segen sind diese beiden Männer für Deutschland darüber hinaus gewesen. Wenn ich daran denke, dass diese Bücher, Jesu Schicksal, jetzt auch in China verbreitet werden, man kann sie fast in aller Welt irgendwo finden und überall lerne ich Menschen kennen, die durch dieses Buch zum Herrn gefunden haben. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Und hier ein junger Mann, der am Sarg des Vaters den Entschluss fasst, ich möchte so leben, wie mein Vater es mir vorgelebt hat. Paulus konnte sagen, 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Nachahmen setzt Gemeinschaft voraus. Und so hat der Jesus die 12 Jünger in Markus 3, Vers 14, lesen wir, er hat sie gerufen, damit sie bei ihm seien. Das berichtet übrigens nur Markus, die anderen Evangelisten berichten jeweils etwas anders. Aber der erste Auftrag oder das erste, was sie lernen sollten, waren bei ihm zu sein, als Jünger, in der Gemeinschaft mit ihm. Dann lesen wir Matthäus Evangelium, Kapitel 17. Er führte sie für sich allein auf einen hohen Berg. Das waren die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. Oder in Kapitel 20, Vers 17. Er nahm die Zwölfe für sich allein zu sich. Also eine Zeit, wo der Jesus mit den Jüngern ganz alleine war, ja, um für sie da zu sein, um sie zu prägen, um sie ja zu Nachahmern seiner Person zu machen. Und so hat der Jesus etwa 3,5 Jahre seine Jünger bei sich gehabt, sie geprägt, hat mit ihnen Erfahrung gemacht und sie wussten später, wen sie nachahmen wollten und sollten. Und wenn man sowohl bei Johannes wie auch bei Petrus nachliest, wie sie sich erinnern, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut und wie sie da mit glühenden Worten davon sprechen, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, auch dort auf dem Berg, dann sehen wir hier Menschen, die so beeindruckt sind und so fasziniert sind von dieser Person, ihres Herrn, ja, dass sie nur einen Wunsch hatten, ihn zu lieben, ihn zu leben und ihn im praktischen Leben auch nachzuahmen. Kennen wir diese Zeiten der Gemeinschaft mit dem Herrn, allein mit ihm? Haben wir ihn wirklich so lieben gelernt, dass wir nur einen Wunsch haben, so zu leben wie er? Das ist doch das, was wir in diesen Vorträgen auch in den letzten Stunden gehört haben. Ist er uns so lieb geworden? Ist unser Herz erfüllt von ihm? Und dann wird sich auch irgendwie unser Leben ändern und gestalten. Prägen wir uns sein Vorbild ein, seinen Charakter, sodass wir ihn widerspiegeln können? In vergangenen Jahrhunderten, das war noch vor der Reformation, gab es ein Buch Imitatio Jesu Christi von Thomas von Kempen. Eine Anleitung, wie man den Herrn Jesus imitieren kann, nachfolgen kann. John Wesley ist von diesem Buch geprägt worden, Jonathan Edwards ist davon geprägt worden, Gerd Ter Stegen schreibt von diesem Buch. Das hat also in den vergangenen Jahrhunderten viele wirklich angespornt, das Leben des Herrn zu betrachten, seinen Charakter, seine Verhaltensweisen wirklich zu verinnerlichen und dann auch dementsprechend zu leben. Das ist heute leider total außer Mode gekommen. Wo haben wir heute A, Bücher über die Herrlichkeit des Herrn? Wir haben Bücher zu allen möglichen Themen. Aber wo finden wir ein Buch, wo der Jesus in seiner Herrlichkeit, Schönheit, in seiner Demut, in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit beschrieben wird? Das sind relativ seltene Bücher. Und wer liest sie, wenn sie schon da sind? Und da müssen wir doch alle einen ganz großen Mangel bekennen. Und ist das nicht auch der Grund dafür, ja, dass auch unser Leben einfach nicht so anspornend, nicht so begeisternd ist, weil wir selbst relativ kalte Herzen haben, wenn es um die Liebe zu unserem Herrn geht? Und ich denke, nur auf diese Weise werden wir zu Typen, die auch andere prägen können, wenn wir fasziniert von der Person des Herrn Jesus ihn nachahmen aus Liebe, aus Dankbarkeit und dann diese Prägung dann auch an andere weitergeben können. Und so haben wir die Möglichkeit als Eltern oder auch als Jugendarbeiter oder wie auch immer aus dieser bewussten Gemeinschaft mit dem Herrn heraus uns um unsere Kinder oder jungen Menschen zu kümmern, sie zu prägen, wir haben nur wenige Jahre als Eltern, das zu tun, sie bei uns zusammen zu haben, wie der Jesus seine Jünger bei sich hatte. Und die Frage ist, haben sie dann durch unser Vorbild gelernt, sind sie angespornt worden, wirklich sich vor unserem Herrn zu beugen, ihn anzubeten, ihn zu lieben, zu seiner Ehre zu leben. So viel also zu diesen beiden Begriffen. Vorbild, Typos und dann auch Nachahmer sein. Aber bitte arbeite da weiter. Das war nur eine ganz kurze Einführung in ein ganz wunderschönes Thema im Neuen Testament. Zum Zweiten, vorbildliche Eltern in der Bibel oder Eltern, die Typen sind, die Vorbilder sind. Jetzt frage ich euch mal, damit ihr auch ein bisschen mitdenkt und wach werdet. Welche vorbildlichen Eltern kennt ihr in der Bibel? Zack, spontan. Wer fällt euch ein? Nee. Dann hast du die Bibel nicht aufmerksam gelesen. Bitte? Ich rede von Ehepaaren. Elkana? Na, regelmäßig einmal im Jahr. Also, ich weiß nicht. Also, Elkana, den wünsche ich an sich nicht unseren Schwestern hier als Ehemann. War auch ein ziemlich farbloser, war kein Typ. Man war nicht schlimm, aber war nicht unbedingt führend in der Ehe. Die Hanna konnte mit ihren Sorgen nicht zu ihm gehen. Ja, im Neuen Testament würde ich auch sagen, die hatten zwar keine Kinder, aber es war ein gutes Ehepaar. Priscilla und Aquila. Wen hatten wir noch? Ruth und Boas. Ja, über die Ehe, da liest man nicht so furchtbar viel, außer dass sie zwei Kinder bekamen. Aber das glauben wir mal. Aber das wird gut gewesen sein, das glaube ich auch. Ja. Wen haben wir noch? Maria und Josef, jawohl, richtig. Ja, ihr merkt schon, ich war genauso erstaunt beim Nachdenken. Ich weiß nicht, Wilfried, du hast sicher auch Vorträge gehalten. Sind dir viel mehr eingefallen? Das ist erschreckend, dass wir in der Bibel eigentlich nicht viele vorbildliche Ehepaare finden. Also das hat mich wirklich erstaunt. Es gibt einige gute Väter. Wer ist das? Väter, gute Väter in der Bibel. Paulus. Naja, das ist richtig. Er hatte einen guten Timotheus. Wen haben wir noch? Ende war nicht so schön. Bitte? Kann man nicht uneingeschränkt sagen, leider nicht. In manchen Bereichen, wenn wir an die Geschichte denken, die der Ted gestern erwähnt hat, schon. Salomo, aber ansonsten hat er versagt als Vater. Hiob, ja. Mose. Wer? Mose. Vater. Ja, also wir lesen nicht allzu viel davon, wie er damit umgegangen ist. Ich meine jetzt, ein Vater, der uns beschrieben wird, auch im Umgang mit seinen Kindern, der eine Prägung weitergegeben hat. Jakob nun ganz bestimmt nicht, nee. Also es gibt nicht, auch da nicht viele. Kaleb war vielleicht einer, der seine Tochter entscheidend geprägt hat. Die hatte auch ganz klare Ziele, auch für ihr weiteres Leben. Ein Mann, der im Alter noch so stark war, in jungen Jahren. Also das war, glaube ich, schon ein Typ. Zelophrat war auch einer, der seine Töchter geprägt hat. Hier guckt jemand ganz erstaunt. Zelophrat. Kennt ihr nicht? Jetzt bitte ich euch. Wo sind wir hingekommen? Im Alten Testament. Müsst ihr mal die fünf Bücher Mose lesen. Die waren die Ursachen dafür, für eine neue Gesetzgebung. Lest mal nach, die Geschichte. Dann Rekab war ein guter Vater. Kennt ihr auch nicht? Aber wir sollten auch mal eine Konferenz für Bibelkunde machen, wie ich merke. Die Rekabiter. Die wurden so geprägt von ihrem Vater, dass Gott das in einer Zeit des Verfalls so anerkannt hat, dass er gesagt hat, von diesen Nachkommen wird immer einer in meiner Nähe sein. Also ein ganz großes Zeugnis war dieser Mann. Aber auch da war ich erstaunt, dass es nicht sehr viele Väter gibt, die wirklich eine gute Prägung weitergegeben haben. Wir finden einige Mütter, Hannah ist genannt worden, unbedingt eine. Wir finden auch relativ viele Mütter, die erwähnt werden in der Linie der Könige in Juda, wo oft der Vater gar nicht so gut war, aber wo der Name der Mutter genannt wird und die offensichtlich einen guten Einfluss auf ihren Sohn, auf ihre Kinder gehabt hat. Also das ist erstaunlich. Einzelne Väter, einzelne Mütter, aber relativ wenig vorbildliche Ehepaare in der Bibel. Ein Seelsorger und ein Autor, den ich sehr geschätzt habe, lebt nicht mehr, Harm Wills aus Holland, der hat einmal in einem Buch geschrieben, viele Kinder erfahren zwar, dass sie einen Vater und eine Mutter haben, aber sie erfahren nicht, dass sie Eltern haben, die in Liebe miteinander verbunden sind und eine Einheit bilden. Das habe ich mir unterstrichen in dem Buch. Das ist wirklich so. Und ich habe mich gefragt, können das meine Kinder bei mir und meiner Frau sehen? Jawohl, Vater und Mutter, aber sind wir wirklich eine Einheit, auch eine geistliche Einheit, dass wir auch aus Eltern eine Prägung weitergeben können? Ich möchte ein Elternpaar kurz beleuchten, auch nur, um euch vielleicht ein bisschen anzureizen, damit darüber weiter nachzudenken. Die Eltern des Mose. Das waren, glaube ich, sehr, sehr vorbildliche und gute Eltern, die eine Prägung weitergegeben haben. Ich rede von Amram und Jochebed. Übrigens, vielleicht Simson und die Eltern von Simson, Manoah und seine Frau, könnte man auch noch zu guten Eltern zählen. Aber ich denke jetzt mal hier an Amram und Jochebed. Und bitte schlag mal auf, Hebräer Kapitel 11. Ihre Geschichte wird ja sowohl im zweiten Buch Mose wie auch dann im Hebräerbrief nochmal erwähnt. Hebräer Kapitel 11, Abvers 23. Durch Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kindlein schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Jetzt lest mal aufmerksam mit. Jetzt kommt Mose. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Also der Eltern fürchtet das Gebot des Königs nicht, der Sohn fürchtet die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren und so weiter. Auch nur ganz kurz so ein paar Szenen aus dieser Beziehung, die Eltern und Mose. Amram und Jochebed lebten in einer Zeit, die sehr traurig war, in einer Welt in Ägypten, gottlos, feindlich, unter der Herrschaft des Pharao, der das Volk Gottes versklavt hatte und für seine Zwecke missbrauchte. Aber nicht nur das, sondern sie lebten auch in dem Volk Gottes, in dem Volk Israel, das sich mit der Sklaverei in Ägypten abgefunden hatte und die inzwischen sogar Geschmack gefunden hatte an der Speise Ägyptens, Knoblauch, Zwiebeln, Melonen und dergleichen mehr. Und wir würden heute sagen, eine völlig verweltlichte Gemeinde, das Volk Gottes damals resigniert, lau, schläfrig, kraftlos, keine Kraft mehr, sich irgendwie aufzuleben, sondern sie haben sich abgefunden, arrangiert irgendwie mit Ägypten. Und ich glaube, Amram und Jochebed hätten viele Gründe gehabt, gerade als der Pharao geboten hatte, alle kleinen Jungen, die geboren werden, in den Nil zu werfen, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen, einfach weil er wusste oder weil sie wussten, dass sie dann dem Nil geopfert würden. Und ich denke, das ist eine Zeit, die uns heute auch bekannt ist. Wir leben in ähnlichen Umständen. In einer Welt unter der Herrschaft des Teufels und in der Christenheit, ja, die auch lau geworden ist, verweltlicht ist und wenig sich wehrt gegen diesen Griff dieser Welt. Aber die beiden Namen der Eltern des Mose, die sprechen Bände, und sie haben ihren Namen Ehre gemacht. Amram heißt nämlich, Gott ist Herrlichkeit. In solch einer Zeit haben die Eltern von diesem Ehepaar, die Eltern von Amram, den Sohn genannt, Gott ist Herrlichkeit. Und ich denke, das hat dieser Mann, dieser junge Mann verinnerlicht und gelebt. Auch wenn von Gottes Herrlichkeit wenig zu sehen war, die Geschichte, die wir gelesen haben in Hebräer 11, zeigt, dass dieser Mann trotz allem erfüllt war von der Herrlichkeit Gottes und deswegen seinen Sohn entsprechend geprägt hat. Jochebed heißt, das Volk ist erhaben. Da müssen wir auch schmunzeln. Das Volk Gottes ist erhaben. Sklaven waren die und nichts anderes. Und doch scheinen die diesen Glauben gehabt zu haben und weitergesehen zu haben, dass dieses elende, versklavte Volk, das sich abgefunden hat mit dieser Welt, wie wir sagen würden, das erhaben ist. Sie hatten Glauben. Sie sahen die Dinge mit den Augen des Glaubens. Und sie waren bereit, in diese Zeit hinein ja, Kinder zu erziehen, zu bekommen und zu erziehen. Und so wurde Miriam, Aaron und später Mose geboren. Ich weiß noch, als unser siebtes Kind sich anmeldete, da rief mich ein befreundeter Evangelist an, der sich auch in Endzeitfragen sehr gut auskennt. Der sagte, bist du verrückt geworden? In diese Welt, in diese verrückte Welt, jetzt noch ein siebtes Kind zu setzen, wie kann man das nur? Nun, manche von euch werden Ähnliches auch gehört haben. Und das ist wirklich eine Herausforderung, heute in dieser Zeit Kinder zu erziehen, auch überhaupt Kinder haben zu wollen. Amram und Jochebed, die hatten Glauben. Nun, der Befehl des Pharao stand, jeder Junge, der geboren wird, ab in den Nil. Und dann lesen wir dreimal in der Bibel, dass sie sahen, als der Mose geboren wurde, dass er schön war. Auch eigenartig. Oder selbstverständlich vielleicht auch. Also ich habe meine Kinder eigentlich nie schön gefunden, als sie geboren wurden. Die waren so verschrumpelt. Ich sah auch nie große Ähnlichkeiten mit mir oder meiner Frau drin. Aber das lesen wir tatsächlich in 2. Mose 2. Als sie sah, dass das Kind schön war. Stephanus wiederholt es und erweitert es und schreibt sagt in seiner Predigt, als sie sah, dass er schön für Gott war. Also auch ein Glaubensauge. Sie sah in diesem kleinen Kind etwas, was für Gott wertvoll war. Und Hebräer 11 haben wir gelesen, sie sahen, dass er schön war. Also wenn ich das richtig interpretiere und nicht zu viel zwischen den Zeilen lese, die Mutter hat zuerst gesehen, die Schönheit und den Wert des Kindes ist ja meist auch heute noch so. Die Väter brauchen ein bisschen mehr Zeit. Aber irgendwann hat dann der Amram auch gesehen, dass das Kind schön ist, schön für Gott ist. Und in dieser Haltung der Wertschätzung einer Gabe Gottes haben sie dann zunächst einmal diesen kleinen Mose dann 3 Monate versteckt vor dem Zugriff des Pharao. Und als sie ihn dann nicht mehr länger irgendwie bewahren oder schützen konnten, dann haben sie eine kleine Arche gebaut, einen Kasten, und haben ihn dann ausgesetzt, aber unter Beobachtung seiner Schwester, dem Todesfluss Nil. Wir kennen die Geschichte gut. Sie bekamen den Jungen dann zurück für eine kurze Zeit. Die Tochter des Pharao hat dann gesagt, also er zieht ihn mir groß und bringt ihn dann mir wieder. Und dann sollte er ein Sohn der Tochter des Pharao sein. Das ist eine ganz, ganz aktuelle Geschichte, finde ich. Die Eltern des Mose bekamen ihren Jungen zurück und sie wussten, wir haben jetzt eine ganz bestimmte kurze Zeitspanne, wo wir diesen Mose, der schön ist für Gott, prägen können. Und dann wird er zurück an den Hof des Pharao in eine total heidnische Umgebung. Nutzen wir die Zeit, um diesen jungen Mann zu prägen. Eine kurze Zeit, wenige Jahre der Erziehung haben wir, dann müssen wir unsere Kinder abgeben, Kindergarten, Schule, Beruf, die Kinder gehen aus dem Haus. Ich hatte mir immer zur Aufgabe gemacht, wenn eins meiner Kinder 18 oder 19 war und zum Studium ging oder irgendwie wegreiste ins Ausland oder so, dann haben wir ein paar Tage zusammen Urlaub gemacht und dann abschließend noch einen Spaziergang und dann haben wir Abschied genommen. Fast jedes Mal, wenn wir dann zusammengesessen haben, nach einer Runde, irgendwo auf einer Wiese, ja, dann sind Tränen geflossen auf beiden Seiten und mir wurde schlagartig bewusst, tja, wie kurz war diese Zeit und jetzt ist vorbei. Wir werden uns nicht mehr sehen, die Prägung ist geschehen oder auch nicht. Wie sind die Jahre verflossen? Ich weiß mit unserem Ältesten Michael, beim ersten Mal, wo ich das so machte, wie wir da gesessen haben, wir konnten kaum etwas sagen. Da wird einem bewusst, wie man als Vater versagt hat, wie viele Möglichkeiten man einfach nicht wahrgenommen hat, wie wenig bewusst man erzogen hat und geprägt hat. Ich wünschte, dass wir als Eltern da unsere Verantwortung erkennen würden und ganz bewusst unsere Kinder erziehen, diese kurze Zeit, wo sie bei uns sind. Elisabeth Elliot hat an ihren Neffen ein Buch geschrieben, Mann sein, Frau sein. Da habe ich mir auch ein paar Sätze unterstrichen. Da schreibt sie ihrem Neffen: Wenn du deine Vaterrolle ernst nimmst, wirst du an jenem Tag wissen, dass du dieser Aufgabe nicht gewachsen bist, nicht du allein. Und das ist demütigend. Deinen Beruf kannst du vielleicht spielend ausüben. Den Beruf des Ehemanns glaubtest du vielleicht auch ziemlich bewundernswürdig auszuüben. Du hast wahrscheinlich nicht viel darüber nachgedacht, was es heißt, ein Sohn oder ein Bruder oder ein Freund oder Enkel zu sein. Aber ein Vater zu sein, wird dich auf deine Knie zwingen, wenn nichts anderes es vermochte. Es wird dich von dir selbst retten, weil du gezwungen wirst, Acht zu geben auf diese Person, für die du und deine Mutter verantwortlich sind. Das kann ich bezeugen. Ich habe weinen gelernt, als meine Kinder in der Pubertät kamen oder älter wurden. Da kommt man an seine Grenzen, da weiß man, wie man selbst versagt hat und wie wir selbst als Eltern auch nicht mehr weiterkommen. Das demütigt unwahrscheinlich. Und schenke der Herr, dass wir diese kurze Zeit, wo die Kinder bei uns sind, wir sie wirklich nutzen, um sie zu prägen. Amram und Jochebed, die haben ihren Jungen geprägt. Ich habe das versucht, beim Bibellesen deutlich zu machen, Hebräer 11. Wir lesen von den Eltern, sie fürchteten das Gebot des Königs nicht und haben den Jungen also zur Welt gebracht und versteckt. Mose 40 Jahre später fürchtet die Wut des Pharao nicht. Was hat er bei den Eltern gesehen, dass er solch eine Haltung hatte? Er hatte Maßstäbe bekommen, um Entscheidungen zu treffen im späteren Leben. Die Angebote und Karrierechancen am Hof des Pharao beurteilte Mose als zeitliche Ergötzung der Sünde. Wie kam er darauf? Ganz klares Urteil über das, was Ägypten, was die Welt bietet. Zeitliche Ergötzung. Nicht mehr. Dann, die Schmach des Christus hielt er für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Ja, wer hat ihm das beigebracht? Das Elternhaus, die paar Jahre, wo er von seinen Eltern erzogen wurde. Mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, schien ihm attraktiver zu sein als Anwärter auf den Thron Ägyptens. Welche Prägung muss dieser Mann Mose bekommen haben durch das Vorbild seiner Eltern? Wie haben sie seinen Charakter geprägt und geformt? Unwahrscheinlich beschämend für uns, aber auch herausfordernd. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, und seine Frau Katrin, sie hatten mehrere Kinder. Eine von ihnen hieß Evangeline. Sie schrieb einmal: Meine Eltern brauchten mir nichts über das Christentum erzählen. Ich sah, wie es sich lebendig auswirkte. Meinen ersten Satz können manche jungen Leute heute auch sagen: Meine Eltern brauchen mir nichts über das Christentum erzählen. Steht mir bis hier. Aber diese Frau sagte, ich habe es gesehen, wie es sich auswirkte. Und das war für sie Ansporn genug, auch ihr ganzes Leben dem Herrn zu weihen. Ganz ergreifend zu lesen, wie die Kinder dieser beiden sich restlos auch dem Herrn hingegeben haben. Ja, dann habe ich jetzt noch ein paar Minuten, um ein paar Vorbilder in der Kirchengeschichte euch vorzustellen. Und da möchte ich zuerst einmal sagen, das ist vielleicht auch ein Trost für viele von uns, dass viele von den Männern und Frauen, die Gott gebraucht hat, die uns zu Vorbildern sind, zu Typen geworden sind, nicht aus gläubigen Elternhaus kamen. Ich zähle nur ein paar auf, also soweit ich weiß, alle Reformatoren nicht. Also der Vater von Martin Luther war ja alles andere als ein frommer Mann. Bei Calvin war es nicht viel anders. Also auch die englischen Reformatoren, soweit ich weiß, hatten keine echten wiedergeborenen Eltern. Denken wir an George Whitefield, diesen größten aller Evangelisten nach Paulus. Seine Mutter oder sein Elternhaus, die hat eine Kneipe. John Newton, dessen Lied Amazing Grace wir gesungen haben, tja, das war ja ein Schurke, ein Sklavenhändler, ein übler Bursche, der auch von seinem Elternhaus da nichts mitbekommen hatte. Denkt man Georg Müller, Waisenvater von Bristol, stockungläubig der Vater, der wollte zwar, dass sein Sohn Theologie studiert, aber nur, weil er meinte, der wird dann genügend Geld kriegen und ihn dann im Alter versorgen können. Denken wir an Buck Zink, seine Lebensgeschichte macht deutlich, er als Inder sowieso, die Eltern haben ihn für tot erklärt, als er zurückkam und sagte, er wollte den Herrn bekennen. Denken wir an Gladys Aylward, denken wir an Stan Dale, Herren der Erde, dieses wunderbare Buch, oder auch an Wolfgang Dück, Sohn einer Prostituierten. Also, wir haben viele Gestalten der Kirchengeschichte, die uns prägen, aber die nicht aus einem gläubigen Elternhaus kommen. Aber ich möchte noch ein paar aufzählen, und ich habe jetzt auch wirklich nicht viel Zeit, möchte ein paar einfach nur nennen, die ganz entscheidend von ihren Eltern geprägt wurden. Da ist einmal John Wesley. Also sein Leben zu studieren, das ist hochinteressant und herausfordernd. Könnte man viel drüber sagen, aber da sehen wir auch eine Kette von Generationen. Einmal seine Mutter, eine ganz disziplinierte Frau, 19 Kinder zur Welt gebracht und sind viele davon recht früh gestorben. Sie hat alle Kinder selbst unterrichtet. Die mussten alle an einem Tag das Alphabet auswendig können. Die hat die wirklich für den Herrn erzogen, obwohl sie möglicherweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht nach unserem Sinn wiedergeboren war, aber sehr fromme Frau. Mann war zwar Pfarrer, der alte Samuel, aber völlig verträumt und chaot, saß oben auf seinem Dachzimmer und versuchte, das Buch Hiob in Reime zu schmieden und das dann als literarisches Kunstwerk dem König Eduard, wer gerade dran war, das zu überreichen. Und sie war mit dem ganzen Elend und der ganzen Not alleine. Aber sie hatte sich vorgenommen, für jedes Kind an einem Tag der Woche eine Stunde nur für das Kind da zu sein. Bei John Wesley war es der Donnerstag, ich glaube um 17 Uhr. Das hat er bis in sein hohes Alter nicht vergessen. Der Donnerstagnachmittag, das war für ihn eine ganz besondere Zeit. Da war seine Mutter ganz für ihn alleine da. Und sie hat sich vorgenommen, gerade diesen Jungen zu prägen. Hat jemand von euch diese Filmserie Krupp gesehen? Also eine Szene, die ist mir haften geblieben, wo die Mutter den Alfred wirklich zur Brust nimmt und ihn einredet, hör mal, denk daran, du bist ein Krupp, ein Krupp, ein Krupp. Und der Alfred, der guckte ganz irritiert, konnte gar nicht so verinnerlichen, was die Mutter da von ihm wollte. Aber da haben wir auch eine Mutter, die das ja leider nicht, oder was weiß ich, leider nicht erreicht hat. Die wollte ihm einbläuen, dass er die Familienehre rettet. Er sollte nun derjenige sein, der die ganze Krupp-Geschichte da weiterführte in die nächste Generation. Hat aber nicht so gut geklappt. Aber hier diese Mutter, Wesley, hat diesen Jungen geprägt für sein ganzes Leben. Was seine Disziplin, seine Lebensordnung betrifft, da war seine Mutter Vorbild. Und diese Mutter hatte einen Vater, ich verliere mich, wenn ihr sein Leben mal untersuchen würdet, was der für ein diszipliniertes Leben führte, bis in sein hohes Alter hinein, das ist ganz erstaunlich. Denken wir an Spurgeon, sein Elternhaus, auch seine Großeltern, gläubige Leute. Denken wir an Hudson Taylor. Ich habe hier ein kleines Büchlein. 9 Generationen im Vertrauen auf Gott. 9 Generationen. 5 davon heißen Hudson Taylor. Hudson Taylor 4 habe ich letztes Jahr kennengelernt. Sind alles Missionare in China oder in Taiwan. Von da aus gehen sie nach China und der 5. Hudson Taylor, der ist jetzt so 19 Jahre alt etwa, wird möglicherweise auch Missionar. Ist das nicht großartig, dass hier so eine Segenslinie zu sehen ist, vor allem eben durch diesen berühmten Hudson Taylor, der als Junge ja, von 6 Jahren schon den Wunsch hatte, Missionar zu werden, mit 17 Jahren den Eindruck hatte, es geht nach China, mit 21 Jahren in China war und dann Gott gebeten hat, er möge ihm 1000 Mitarbeiter schenken, die mit ihm China evangelisieren. Wie schön, wenn solch eine Prägung wirklich weitergegeben wird. Denken wir an die Bush-Familie, denken wir an Jim Elliot und seine vier Freunde, die alle fünf ermordet wurden. Ich glaube, es war 1956 oder 59, 56. Soweit ich weiß, hatten alle gläubige Eltern, kamen fast alle aus sogenannten Brüderversammlungen. Aber ich möchte abschließend nur ein Lebensbild euch etwas mehr vorstellen und dann schließe ich auch. Und das ist die Geschichte von John Payton. Ein Mann, der gar nicht so bekannt ist. Hier ist seine Lebensgeschichte. Es gibt ja auch für Kinder Der Untergang der Dayspring, John Newton, 1824 bis 1907. Er wurde also 83 Jahre alt. Er wurde Missionar auf den Neuen Hebriden, das ist eine Inselgruppe irgendwo im Pazifik, unter Südseekannibalen. Die waren so abartig und so verbogen und so schlimm, dass sie, wenn die kein frisches Menschenfleisch kriegten, haben die manchmal Gräber geöffnet und haben dann Verwestes in die Pfanne gehauen. Also der hat Sachen erlebt, sage ich euch, das ist unwahrscheinlich. Aber die Führung Gottes in furchtbaren Gefahren und durch ihn sind dann viele, viele dieser Stämme, dieser Kannibalen dann später zum Glauben gekommen. Er schreibt im hohen Alter seine Autobiografie selbst. Erinnert sich. Und es ist also spannend zu lesen. Aber was für mich viel spannender war oder viel faszinierender war oder beschämender war, wenn dieser alte Mann aus seinem Elternhaus erzählt. Und das ist wirklich für uns heute auch noch ganz ergreifend. Und bitte erlaubt mir, dass ich ein paar Zeilen mal vorlese. Unser Haus hatte drei Räume. Der eine war das Territorium meiner Mutter, war Küche, Wohn- und Esszimmer. Auch enthielt er zwei große, luftige Betten mit Umhängen. Das zweite Zimmer am anderen Ende des Hauses war meines Vaters Werkstätte, in der fünf oder sechs Strumpfwirkstühle standen, die fleißig in Bewegung waren. Eine dritte Stube, zwischen den beiden gelegen, war klein. Die hatten übrigens auch 11 Kinder. Sie hatte nur Platz für ein Bett, einen kleinen Tisch und einen Stuhl. Ein schmales Fensterchen brachte nur wenig Licht. Dies war das Heiligtum der Hütte. Hierhin sahen wir unseren Vater sich mehrmals täglich, gewöhnlich nach jeder Mahlzeit, zurückziehen. Wir hörten ihn die Tür verriegeln und wir Kinder errieten durch eine Art geistigen Instinkt, denn die Sache war zu heilig, um sie zu besprechen, dass unser Vater dort für uns bete wie der hohe Priester im Allerheiligsten. Mitunter hörten wir den ernsten Ton seiner bewegten Stimme, die bat, als ob es unser Leben gelte. Und wir lernten es nur auf den Zehen an dem Zimmerchen vorüber zu schleichen, um nicht zu stören. Die übrigen Menschen wussten es wohl nicht, wo die Strahlen von Glück und Freundlichkeit, das liebevolle Lächeln in des Vaters Züge kamen. Wir aber wussten es. Es war der Widerschein der Nähe Gottes, in deren Bewusstsein er stets lebte. Nirgends, weder in Tempel noch in Domen, auf den Höhen der Berge noch in Tälern, kann ich je die Nähe Gottes mehr empfinden, mehr sein direktes Wirken auf den Menschen fühlen, als in unserer ärmlichen Hütte der Fall war. Und jetzt, wenn durch irgendeine undenkbare Katastrophe alles aus meiner Seele und meinem Gedächtnis hinweggeschwemmt würde, was sich auf die Religion bezieht, so würden die Gedanken doch zu diesen Szenen der frühen Kindheit heimkehrend das Echo der Gebete und des Rufens hören und jeder Zweifel würde schwinden mit den Worten, Doppelpunkt, er ging mit Gott um. Warum dürfte ich es nicht auch tun? Der Vater hat seinen Sohn geprägt, ohne viel Worte zu machen. Jetzt ist der Junge 13, 14 Jahre alt, muss in die Lehre. Die beiden nehmen Abschied. Mein Vater machte die ersten 6 Meilen des Weges mit mir. Seine Ratschläge und Tränen, seine Rede über das Heiligste bei dieser letzten Wanderung sind frisch in meinem Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen. Noch immer werden meine Augen feucht, wenn ich dieser Stunden gedenke. Die letzte Zeit gingen wir fast schweigend nebeneinander. Mein Vater hatte den Hut in der Hand. Seine langen, blonden Locken, die später schneeweiß wurden, hingen über seine Schultern. Seine Lippen bewegten sich in stillem Gebet für mich und seine Augen waren voll Tränen. Am bestimmten Ort, wo wir uns trennen wollten, standen wir still. Er hielt meine Hand fest, blickte mir stumm in die Augen und sagte dann feierlich und liebevoll, Gott segne dich, mein Sohn, deiner Väter Gott geleite dich, bewahre dich vor allem Übel. Unfähig, mehr zu sprechen, bewegten sich seine Lippen wieder im leisen Gebet. In Tränen umarmten wir einander und schieden. Ich lief so schnell ich konnte, und als ich an einer Biegung des Weges mich umsah, stand der gute Vater noch, wo ich ihn verlassen hatte. Mein letztes Lebewohl ihm zuwinkend, schritt ich um die Waldecke und war aus seinen Augen verschwunden. Aber mein Herz war zu voll. Ich konnte nicht weiter. Ich wendete mich vom Weg abseits und weinte. Und dann stand ich auf, erstich einen Baum, um auszuspähen, ob er gegangen sei. In diesem Augenblick sah ich ihn das Gleiche auf einem Hügel tun, von wo er aus lange dorthin blickte, wo er mich wandern wusste. Also beide steigen auf den Baum, um nochmal sich zu sehen. Dann stieg er herab und kehrte heim. Noch war sein Haupt unbedeckt, noch, das wusste ich, betete er für sein Kind. Ich beobachtete den geliebten Vater durch Tränen, bis er mir verschwand. Ich setzte meinen Weg fort, jetzt kommt's wieder, und gelobte mir wieder und wieder, mit Gottes Hilfe ein Leben zu führen, das nie Unehre oder Trauer über solche Eltern, wie Gott sie mir geschenkt, bringen könnte. Das Bild meines Vaters, denkt jetzt mal über Prägung nach, sein Rat, seine Gebete, seine Tränen, die Straße, der Hügel, das Verschwinden der Gestalt mit unbedecktem Haupt, sind oft lebendig vor meinem Geist gewesen. Sie sind es jetzt, nach so vielen Jahrzehnten, wo ich dies schreibe. Besonders in meiner Jugend ist der betende Vater oft mein Schutzengel gewesen. Es ist nicht Selbstgerechtigkeit, sondern tiefste Dankbarkeit, die mich hier zu bezeugen drängt, dass das Andenken an diese Stunde mich von den herrschenden Sünden fernhielt und mich bei allen Studien anspornte, dass ich gewiss seine Hoffnung erfüllen und im christlichen Leben tun, seinem leuchtenden Beispiel folgen könne. Das heißt prägen. Das heißt, mit einem Herzen voller Freude, voller Anbetung, voller Dankbarkeit dem Herrn und unserem Gott gegenüber Kinder beeindrucken, die dann den Wunsch haben, so zu werden, wie der Vater ist. Seid nach meiner Nachahmer, sagt Paulus, gleich wie ich Christi bin. Wenn wir das doch ansatzweise sagen könnten. Vielen Dank für euer Zuhören.